2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist Dienstagabend und 19.10 Uhr ist knapp über eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millertons vor unserem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Das Spiel des 19. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Samstagabend, den 27.01. um 20.30 Uhr im Stadion der vielen Namen in Düsseldorf statt. Es spielen dabei der Tabellenfünfte gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel beider Mannschaften fand am 21.03. am Millerntor statt. 21.03. so ein Quatsch. Er fand im August am Millerntor statt und endete in einem torlosen Unentschieden. Da habe ich wohl auf den falschen Text drin gelassen. Mein Name ist Kasche und bei Twitter sowie Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bis zum Samstagabend ist ja noch ein bisschen hin, aber an der Bilanz gegen unseren Gegner ändert das ja nichts. Daher schaue ich wie immer in unseren VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. 50 Duelle gab es beider Teams, die Bilanz sehr, sehr ausgeglichen. 18 Siege, 12 Unentschieden, 20 Niederlagen, wenn man auf die Gesamtbilanz guckt. Die Auswärtsbilanz dagegen ist ausbaufähig bis schlecht. 4 Siege. Für uns 15 Niederlagen und 6 Unentschieden. Puh, kann ich auch mal so sacken lassen. Mein Gast ist heute zum ersten Mal bei Millerton und stellt sich kurz mit unseren 3 Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu Fortuna gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ich bin Jan aus dem Exil-Podcast. Wie bin ich zu Fortuna gekommen? Im Düsseldorfer Umland aufgewachsen und mitgenommen worden von unterschiedlichen Menschen, unter anderem von denen, die mich dann Jahrzehnte später, könnte man fast sagen, auch mit in den Podcast genommen haben. Also der Podcast ist ein Freundschaftsprojekt, aus Schulzeiten kennen wir uns. Und wie beschäftige ich mich mit dem Verein? Mit diesem Podcast unter anderem, das macht nochmal eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Verein. Auch wenn ich eben über 10 Jahre nicht im Rheinland gelebt habe, die Distanz sorgt auch für einen veränderten Blick und eine Veränderung, wie man den Fußball zu Hause wahrnimmt. Und da war dieser Podcast, den wir 2019 angefangen haben, auch eine Form davon, mit dem Leben im Exil zu Fortuna umzugehen. Mhm. Und seit 2 Jahren lebe ich wieder im Rheinland, aber natürlich im größten aller Exile in Köln.
Ja, dann sage ich jetzt mal herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du dir die Zeit im Exil genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir teilen ja beide quasi das gleiche Schicksal des Exilanten, des Heimatvereins. Also ich hier so in Wiesbaden, du in der Stadt mit dem Dom. Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du auf die andere Rheinseite gezogen bist?
Beruflich, familiär bedingt, eine Verbindung aus Faktoren und ja, ich muss immer aufpassen, wenn was ich über meinen Wohnort sage, weil das ist natürlich sensibelst wahrgenommen. Jeder Ausschlag, jedes allzu gute Wort könnte mir dramatisch ausgelegt werden. Deswegen belasse ich es bei
dem. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich auch. Ja.
Nein, dünnes Eis, dünnes Eis.
Ja. Ich hoffe, deine Nachbarschaft ist beglückst du mit Gehissten fahren im Fenster und so, dass sie auch alle wissen, dass kein 1. FC Köln-Fan in dem Haus wohnt oder in der Wohnung wohnt. Die sollten schon mitkriegen, dass du Fortuna-Fan bist, oder?
Das Gute in meiner Nachbarschaft ist, dass man als Fortuna-Fan sehr gut durchgeht, weil es gibt hier in der Nachbarschaft eben auch eine Fortuna aus Köln und die Sticker aus dem Exil-Podcast werden selten entfernt, weil ich glaube, so im Vorbeigehen denken die Leute, ach, das ist ein Fortuna-Köln-Podcast. Also in der Südstadt, diejenigen, die Köln kennen, da lebe ich und da kann man quasi mit dem ersten Teil des Vereinsnamens quasi immer noch ganz gut undercover agieren. Ja. Mhm.
Du sagtest, euren Podcast gibt es jetzt schon seit 2019. Wie beschäftigt ihr euch denn da so? Gibt es da bestimmte Rubriken? Gibt es bestimmte Formate? Oder seid ihr, wie sieht so ein Podcast-Monat bei euch aus? Einfach mal so ein Monatsding.
Also wir sind sehr fokussiert auf die Spieltage und die Berichterstattung funktioniert um die Spieltage. In der Regel Montagabend kommt eine Folge, in der auf den vorherigen Spieltag geblickt wird. Und dann gibt es einen etwas kürzeren Ausblick auf den kommenden. Also wir haben gestern Abend aufgenommen und auf das Hertha BSC-Spiel geguckt und natürlich auch ein wenig über St. Pauli gesprochen. Auch ein bisschen länger als normalerweise. Darum geht's. Es gibt dann im ja, das ist ungewöhnlich. Normalerweise wird es kürzer, vor allem, weil die Folge insgesamt schon so lang geworden ist. Und dann gibt es immer noch so große Folgen zum Saisonabschluss, zur Halbserie und so weiter. Hin und wieder mal eine Sonderfolge, wenn wir die Zeit dafür finden oder es einen Anlass gibt. Die letzte war zu der Finanzsituation der Fortuna im Rahmen der Mitgliederversammlung. Da wurden ja auch die Bilanzen verkündet und das haben wir uns eben von einem Gast einordnen lassen, der ein bisschen mehr Ahnung von Betriebswirtschaft und Finanzen hat, als wir das haben. Und das war auch ganz, ganz gut. Und solche Sachen werden auch immer, glaube ich, ganz gut angenommen, auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja.
Habt ihr häufig Gäste, die jetzt nicht aus eurem direkten Podcast-Kreis kommen? Also ladet ihr euch häufig Gäste ein, also vielleicht auch andere Fangruppierungen oder wie sieht das da bei euch aus?
Also wir haben auch mal Gäste, auch von eben gerade für diese Rubrik über den kommenden Gegner zu sprechen. Es ist nicht die Regel, sondern es ergibt sich manchmal, dann schreibt man eine Anfrage raus oder eben wenn Spieler verpflichtet werden, dann fragt man eben auch nach einer Einschätzung bei dem abgebenden Verein zum Beispiel. Das haben wir jetzt im Sommer gemacht beim Sportclub Freiburg, da hat es sich gelohnt, weil gleich zwei Spieler gewechselt sind. Jetzt zum Beispiel bei dem Wechsel von Christoph Daferner haben wir es nicht gemacht, einfach weil da keiner den Kopf für hatte. Einer muss die Anfrage stellen. Manchmal sind es so kleine Banalitäten des Alltags, wo das dann vielleicht einfach nicht zustande kommt. Also es gibt, was das angeht, kein festes Setting. Wir versuchen das immer wieder einzubauen, eben weil wir auch dann neue Perspektiven bekommen, weil gerade wenn man so lange und redet und sich auch so gut kennt, dann ist es, glaube ich, so schwierig, sagen wir mal, intellektuell neuen Input reinzuholen in so eine Runde. Dann, wir haben dann festigende Meinungen, ja, die sich dann halt festigen und da muss man manchmal überlegen, dass man nochmal einen Schritt zurück macht und sich zu überlegt, gibt es eigentlich ein Gegenargument, das wir gerade nicht sehen und da kann natürlich der Blick nach außen immer hilfreich sein und wir müssen den vielleicht nochmal häufiger wahrnehmen.
Okay. Hat aber die Länge des letzten Podcasts, also der letzten Folge, die gestern erschienen ist, gestern Abend erschienen ist, auch was mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, mit dem schnell aufeinanderfolgenden Spielen zu tun? Dass ihr da länger drüber sprechen wolltet?
Normalerweise sind wir immer so bei 1,15 und das war jetzt, glaube ich, 1,35 oder so. Also ich glaube, das hatte die Bedingungen, besonderen Umstände des Spiels in Berlin haben dazu beigetragen, mit dem Tod von Kai Bernstein, der irgendwie nochmal Gesprächsbedarf hatte und auch natürlich die Brisanz der kommenden beiden Spiele gegen FC St. Pauli. Ja, St. Pauli ist eine spannende Mannschaft, über die man sicherlich auch viel reden kann, aus verschiedenen Perspektiven, die oben mitspielt in der ersten Liga, in der zweiten Liga, als auf Platz 1 steht und dann eben auf dem Weg nach Europa ist. Und natürlich haben die beiden Spiele auch eine große Auswirkung auf die kommende Saison. Ne? Also wenn man jetzt verliert am Samstag, dann wird das die Lücke auf Platz 3 oder Platz 2 noch größer werden und ausscheiden in diesem Jahr im DFB-Pokal angesichts derjenigen, der noch drin sind, wäre doppelt und dreifach bitter, sagen wir mal so. Also auch wenn das Spiel in Hamburg ist und auch wenn das Spiel gegen eine Spitzenmannschaft der kommenden Erstligasaison gespielt wird, ist ja alles drin. Ne? Und vielleicht ist dieses Jahr mehr drin, das wisst ihr genauso wie wir, als in den vergangenen Jahren.
Nie war es so, also ich will jetzt nichts gegen euch, nie war es so einfach, für einen Zweitligisten möglicherweise ins Finale zu kommen und nach Europa zu kommen. Kann ich mich nicht dran erinnern, wann die Chance mal so lukrativ war. eigentlich ganz schön aufregend, dass dann daher, dass diese Terminkonstellation so dicht hintereinander ist, oder? Dieses Liga und Pokal, 3 Tage Pause.
Ja.
Schon spannend irgendwie.
Absolut, ja. Also das muss man auch, was macht halt das Spiel von Samstag auch mit dem Spiel für Dienstag, ja? Oder halt auch die Konstellation, dass beide ein Heimspiel haben jeweils, also am Samstagabend in Düsseldorf, dann am Dienstagabend in Hamburg. Das ist natürlich auch irgendwie interessant, ja, also
finde ich auch.
Vielleicht auch für den neutralen Beobachter.
Genau, und da dies so eine wunderbar interessante Situation ist, haben wir für unsere geneigten HörerInnen eine kleine Überraschung. Es wird kein richtiges NDS zu diesem Spiel geben, sondern eine Spezialausgabe, die gleichzeitig auch das VDS zum Pokalspiel sein wird. Denn am Sonntag holen wir neben Jan, der dann dankenswerterweise auch noch dabei ist, noch den Luca rein und Ameisenmann. Da freue ich mich richtig derbe drauf, weil das wird ein Spaß, Stand jetzt, glaube ich. da freue ich mich richtig drauf, weil es ist so, wir kommen gar nicht hinterher mit dem Produzieren der ganzen Folgen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir setzen uns alle 4 zusammen und dann sprechen wir über das vorherige Spiel und über das nächste und haben ganz, ganz viele Meinungen und ganz, ganz, ganz viel Input von vielen Menschen und können uns dann die Körper einhauen. Also verbal, ohne jetzt in Brutalitäten auszuarten.
Hoffen wir mal, ja.
Ja, hoffe ich auch. Nachdem jetzt so langsam ebbt ja auch so dieses Fortuna für alle, so diese ganze Aufregung ein bisschen ab, ist es ja von außen betrachtet auch noch relativ ruhig bei euch. Du sagtest ja gerade, ihr hattet noch Mitgliederversammlung und so. Da stellt sich glatt die Frage, was macht eigentlich Klaus Allofs?
Das ist eine wichtige Frage, die sich jeder Fortuna-Fan jeden Tag stellen sollte. Ich glaube, Klaus Allofs ist gerade viel am Telefon und muss 2 Dinge tun. Einmal die diversen Anrufe abblocken, die bei der Fortuna eingehen, weil man eventuell noch Ao Tanaka der Fortuna abkaufen möchte in diesem Winter. Da muss Klaus Allofs hoffentlich sagen, nee, geht nicht, weil Mittelfeld verletzt. Also wir können Ao Tanaka nicht abgeben, auch wenn das zwischenzeitlich anders kommuniziert worden ist, dann ruft Klaus Allofs auch hoffentlich beim Berater und beim Spieler von Aotan, also beim Spieler Aotanaka an und erklärt denen das gut, weil den brauchen wir schon. Und das andere ist, dass er vermutlich mit seinem Telefon oder sonst wie noch Geld zusammenkratzen muss, um sich zu überlegen, wie er den Kader, den er zusammengestellt hat und der nicht dafür ausgelegt ist, dass sich besonders viele Spieler verletzen, eventuell in diesem Wintertransferperiode doch noch ergänzen muss, weil es haben sich schon einige Spieler verletzt. Und deswegen, das sind die 2 Dinge, die er hoffentlich gerade macht. Und das wirft natürlich die Frage auf, was hat er denn vorher gemacht, ja, im Sommer? Warum ist er jetzt in der Situation, in der er ist? Warum muss er hier nachjustieren? Und was Klaus Allofs halt im Sommer macht, das will nicht sagen, was er jeden Sommer gemacht hat, aber was er zumindest die letzten beiden Sommer gemacht hat, ist eben seine Transferstrategie umzusetzen, die 2 Konsequenzen hat. Sie ist führt erstens dazu, dass die Kaderdicke nicht besonders groß ist, also bei dem, was Klaus Allofs in seiner Transferüberlegung macht, führt es halt dazu, dass der Kader eher dünn besetzt ist und dass der Kader auch recht teuer ist. Also das ist ja die Frage, die ich eben angedeutet habe mit der Sonderverletzung für Finanzen. Die Fortuna ist auf dem Weg in eine brisantere Finanzlage als in der Vergangenheit, sagen wir es mal vorsichtig. Und das hat sehr damit zu tun, dass der Verein, obwohl er es nicht klar verbalisiert hat, schon in einer All-In-Situation ist. Also es wurde in den letzten Jahren relativ viel Geld ausgegeben für Spieler, die eher ein Zeitfenster haben, das eng ist, als quasi diese Werte schaffen Perspektivspieler, die quasi dann irgendwann verkauft werden können. Sondern es sind Spieler, die dafür ausgelegt sind, jetzt zu funktionieren oder in der nahen Zukunft. Also ganz kurz, was macht Klaus Allofs im Sommer? Er macht lange nichts. Ja, also ist wahrscheinlich sehr mit seinem Pferdesport, sei ihm ja auch gegönnt, beschäftigt. Aber er wird vor allem im August aktiv, weil er fokussiert sich auf Spieler, die einen Karriereknick hinter sich haben, die verletzt waren, die vielleicht im Sommer oder am Ende der vergangenen Saison gemerkt haben, das wird nichts mehr bei dem Verein, in dem ich bin, und die jetzt quasi den Sommer über geguckt haben, wo sie unterkommen, und die dann aber Klaus Allofs verpflichten kann. Das sind Spieler wie Christos Zollis, hochgehandelter griechischer Jugendspieler, der in England gespielt hat, der da eben nicht mehr die Einsatzzeiten bekommen hat, den kann man ausleihen. Oder Bergmann Johannesson, der hat beim FC Kopenhagen Champions League gespielt, kommt halt nicht mehr in die Perspektive beim FC Kopenhagen, dann leiht man ihn aus. Das ist teuer, weil die Spieler halt alle aus teuren Gehaltsstrukturen kommen. Ja? Felix Klaus wird mit Ablöse geholt vom VfL Wolfsburg. Da wissen wir alle, wie da bezahlt wird. Ja, das gleiche gilt für Daniel Ginczek, den man jetzt im Winter abgegeben hat oder abgefunden hat auch, um den Vertrag aufzulösen. Also das eine ist halt relativ teuer. Die Fortuna zahlt, glaube ich, ganz gut, was eben auch Konsequenzen hat für die Finanzsituation. Und eben, wenn man so agiert, dann ist der Kader auch dünner, weil man weniger auf Spieler setzt, die halt quasi etablierte Zweitligaspieler, die halt irgendwie für die Kaderbreite wichtig sind, die man früh ansprechen muss, hey, hast du nicht Bock, bei uns vielleicht mal Stamm zu spielen, vielleicht aber auch mal auf der Bank zu sitzen und so, aber den du halt einfach haben musst, um ja Situationen wie die aktuelle mit vielen Verletzten oder Situationen, die wir auch schon in der Hinrunde hatten mit einigen Verletzten, Grippeinfektionen und so weiter aufzufangen. Ja. Dazu kommt, dass... Ja.
Achso, Entschuldigung, ja, bitte.
Nee, alles gut. Was noch dazu kommt, sind so Situationen von Rollenspieler, ja, die halt eben nicht für die Startelf gedacht sind, die man natürlich auch braucht, ja, für gewisse Situationen. Dennis Jastrzemski, Jonas Niemetz, der aus der eigenen Jugend kommt, sind solche Spieler. Ja. Ausnahme sind eben die Spieler wie Yannick Engelhardt, den man frühzeitig angesprochen hat, von der zweiten das SC Freiburg geholt hat, junges Talent, den man davon überzeugt hat, bei der Fortuna den nächsten Schritt zu machen, und halt Vincent Vermeer, über den wir wahrscheinlich nochmal sprechen werden im Laufe dieser Sendung, der eigentlich Ende 20 ist, in der dritten Liga geknipst hat und den man eben auch als Kaderspieler eigentlich verpflichtet hat und eigentlich eine Ausnahmeverpflichtung ist, weil solche Spieler, die halt eigentlich mitlaufen können, die auch mal Leistung bringen können, hat die Fortuna zu wenig verpflichtet. Das ist meine Einschätzung zu der Arbeit von Klaus Allofs. Da mag man anderer Meinung sein, und die Kaderspitze ist ja auch gut. Es ist eine leistungsstarke Mannschaft in der Spitze, aber eben anfällig für Verletzungen und für Probleme in der Art.
Wie steht Daniel Thiem in diesem ganzen Konstrukt? Weil ich meine, er hat ja auch gewisse Vorstellungen, er muss ja auch ein Team formen. Es geht ja jetzt nicht nur über Qualität, sondern halt auch über, also nicht nur über individuelle Qualität, sondern halt auch, das sieht man ja bei uns, dass wir häufig auch aus einem Konstrukt kommen, wo es ganz wichtig ist, wie Spieler ticken und wie sie in unser Konstrukt passen. Hat er da so eine starke Mitspracherecht oder ist das eher so eine One-Man-Show Klaus Allofs?
Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich ist Klaus Allofs halt auch eine bekannte Figur in Düsseldorf und darüber hinaus. Man kann es sehr gut an ihm festmachen. Es ist aber natürlich nicht nur Klaus Allofs. Daniel Thiem ist einfach ein herausragender Kommunikator. Das kann er wirklich gut. Er kann gut mit Menschen kommunizieren, er kann gut mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Deshalb ist es auch manchmal schwierig, das herauszuarbeiten, wie findet er eigentlich seinen Kader selber. Dass er eine mehr Tiefe haben will, dass er Tempo-Schienenspieler haben will, die einen Linksfuß besitzen, das war aber schon zu hören, ja, und auch mal deutlicher von ihm zu hören. Und zwar nicht in dem Sinne von Dennis Jastrzemski, der halt Tempo besitzt, ein Schienenspieler ist, aber eben einer, den du in der 75. einwechselst, wenn du 1-0 führst, ja, und dann nochmal kontern kannst. Sondern einer, der halt eben auch eine Tiefe im Kader für die Startelf bekommt. Also richtig, ob der immer damit zufrieden ist, muss ich ein Fragezeichen hintersetzen. Ich kann es dir aber nicht gut beantworten. Was aber der Fortuna zugutekommt, ist, dass Daniel Thiem ein Trainer ist, der sich auf solche Konstellationen wirklich gut einstellen kann. Der es schafft, flexibel mit dem, was er hat, zu arbeiten. Wenn du zum Beispiel fragst, was ist eigentlich Daniel Thiem Fußball? Das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Es gibt sicherlich Eckpunkte, über die man nachdenken kann, aber er passt sich der eigenen Mannschaft an, er passt sich dem Gegner auch an. Und das ist natürlich in Kombination eigentlich ein Glücksfall für die Fortuna, weil sowas brauchst du dann halt. Und natürlich seine Kommunikationsfähigkeit sorgt sicherlich auch dafür, dass es in der Mannschaft stimmt. Also diese Mannschaft, die die Fortuna diese Saison hat, nach allem, was man so mitbekommt, stimmt es in der Mannschaft. Ja, da ist eine gute Atmosphäre da drin. Es ist eine sehr sympathische Truppe. Man hat jeden einzelnen Spieler sehr lieb als Fan. Ja, das ist manchmal nicht so in manchen Jahren in der Vergangenheit, aber dieses Jahr ist es auf jeden Fall so. Das mag man auch Klaus Allofs zugutehalten dann, aber das hat sicherlich auch viel mit Daniel Thun und dem Trainerteam zu tun.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS NDS Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal stelle ich euch das furchtbar leckere Dominica vor. Das Dominica Double Dry Hop Pale Ale schmeckt so richtig nach Karibik. 6 verschiedene Hopfensorten sorgen für ein fruchtig-tropisches Aroma. Gleichzeitig machen die geringe Bittere, der moderate Alkoholgehalt und seine Leichtigkeit das Dominica zu einem Bier, das man in der warmen Karibiksonne genießen möchte, geht aber auch im kalten Januar. Also gönnt euch. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Dominica findet ihr unter www.kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, wenn wir das Thema jetzt Daniel Thun als Trainer einfach mal weiterspielen. Was glaubst du, hat Daniel Thun mit der Mannschaft nach den doch relativ bitteren Abgängen im Sommer gemacht? Also wie hat er euch zu der offensivstärksten Mannschaft der Liga entwickelt? Ihr habt 9 Siege, 5 Niederlagen, 3 Unentschieden, dabei aber die drittmeisten Torschüsse abgegeben, die meisten Tore und spult nach uns quasi die meisten Kilometer in der zweiten Liga ab. Was hat er mit dieser Mannschaft gemacht?
Wenn du mich das am Anfang der Saison gefragt hättest, hätte ich gesagt, das mit dem Toreschießen könnte ein großes Fragezeichen sein. So die ersten 3-4 Spiele war das die Frage, wie wollen wir eigentlich ein Tor schießen? Ja, dann kommt das ein bisschen, aber so gegen Hertha oder auch gegen euch im zweiten Spieltag, da dachte man schon, werden die Abgänge von David Kownacki zum Beispiel, der unglaublich wichtig war, eigentlich kompensiert werden können. Ja, der als Spieler einfach auch viel aufgefangen hat. Ja, Daniel Ginczek war klar, dass der bald auch verletzt sein würde oder er war dann auch verletzt, dass der nicht mehr die Rolle spielt. Und eine der absolut zentralen Figuren ist eigentlich ein Spieler, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er das sein kann. Ein Drittligastürmer, nämlich Vincent Vermey. Von dem uns der Spotcast Freiburg halt vorab gesagt hat, quasi die Stärken und Schwächen auch aufgezählt hat. Und sie hatten damit auch vollkommen recht. Aber dass seine Stärken quasi so unglaublich gut zum Tragen kommen und dass es Thun schafft, in gewissen Situationen die Schwächen eben zu kaschieren mit dem Drumherum, mit einem Felix Klaus auf rechts, mit einem Zolles auf links, das ist schon bemerkenswert. Es gibt
Was sind denn die Stärken von Vermey, wenn du jetzt schon da angesprochen hast?
Vincent Vermey braucht den Ball im 16er und dann ist er brandgefährlich, indem er ablegt oder indem er den Ball aufs Tor bringt. Kopfballspiel natürlich, ja, das kann er einfach gut verarbeiten. Die Fortuna flankt, ja, manche würden sagen, die flankt wie blöd, aber das ist natürlich einfach gut.
Spielt die meisten Flanken der Liga, ne? Also das ist
genau, das ist ja historisch schon, das ist in den letzten Jahren auch schon so. Es gibt, wenn sich jetzt aber und also die Statistiken mit und ohne Vincent Vermey in der Hinrunde sind absurd. Ja, also in den 10 Spielen, in denen Vincent Vermey in der Startelf war, hat die Fortuna 33 Tore geschossen und 25 Punkte geholt. In den 7 ohne Vincent Vermey hat sie 4 Tore geschossen und 5 Punkte geholt. Ja, es ist manchmal irgendwie zu einfach, das an so einem Spieler festzumachen. Aber es spielt rein. Jetzt kann man natürlich als Fan des FC St. Pauli sagen, ach verdammt, der spielt am Samstag. Keine Sorge. Denn die Tore, die er gemacht hat, macht er gegen das Mittelfeld und den unteren Teil der Liga. Er trifft nicht gegen die Spitzenmannschaften. Und die Fortuna trifft übrigens auch nicht gegen die Spitzenmannschaften der Liga. Sie gewinnt auch nicht gegen die Spitzenmannschaften der Liga. Also als St. Pauli-Fan kann man sich eigentlich ganz gemütlich überlegen, wen man gerne im Halbfinale hätte am nächsten Dienstag. Und man kann sich überlegen, was man mit den drei Punkten mehr...
Du gehst am Samstag ins Stadion, ne? Oder jetzt doch nicht?
Ich gehe am Samstag ins Stadion, ja. Aber die Statistik lügt nicht. Also als wir auf die FC St. Pauli geblickt haben, gestern habe ich schon gedacht, ach, das wird schon ein schwieriges Spiel. Aber Vermeer ist ein Faktor. Natürlich gibt es noch andere wichtige Punkte. Ja? Also dieses absolute Prunkstück der Fortuna ist das Mittelfeld. Ja? Man muss jetzt eine Klammer hinmachen. Von dem Prunkstück sind jetzt zwei ganz wichtige Spieler verletzt. Und die werden auch nicht für keines der beiden Spiele gegen FC St. Pauli auflaufen. Das eine ist Marcel Sobotka. Genau, Stapelkamp wird nicht spielen können. Ja. Der gerade für die Standards wichtig ist, der einen guten Standard schlagen kann und eine gute Verbindung nach vorne schafft. Und das andere ist Marcel Sobotka, der gerade gegen St. Pauli und diesen, ja gut, Jackson Irvine ist auch nicht dabei, aber gegen das trotzdem immer noch spielstarke Mittelfeld super wichtig ist. Weil die anderen drei, die auch alle individuell wirklich für diese Liga gut sind, ja, Yannick Engelhardt auf der 6, Johannesson und Tanaka, super Fußballer, aber denen fehlt gerade zum Beispiel Yannick Engelhardt auf der 6, denen fehlt so ein bisschen die Körperlichkeit, den es in solchen Spielen halt auch mal braucht, einen Körper reinstellen und ne, so. Das macht, dafür wäre Marcel Sobotka eigentlich prädestiniert. Das Mittelfeld kreiert aber viel, ja, schafft auch viel, in guten Momenten eben auch in den 16er reinzubringen, Vermeil zu bedienen oder eben von Vermeil bedient zu werden. Ja, auch hier Yannick Engelhardt ist einer, der quasi auf der 6 von hinten die Bälle aufspielt, aber dann auch nach vorne geht, um dann den zweiten Schuss aus der zweiten Reihe zu nehmen. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor, der da reinspielt. Christoph Zollis auf links. Es läuft eigentlich wenig über links bei der Fortuna, weil man quasi von rechts das Spiel aufbaut, über rechts geht und dann auf Zollis verlagert, der dann aber halt reinzieht in den 16er, den Abschluss sucht und da eben mit seiner Geschwindigkeit, der Dynamik, die er hat, auch ein gefährlicher Punkt sein kann.
Genau, das ist so, der ist auch so ein inversiver Spieler, ne? Der eigentlich von der linken Seite kommt und rechtsfuß ist, aber dann nach innen zieht und den Abschluss sucht, ne? So wie gegen Hertha hat er ja auch das heißt 1-1, was er gemacht hat, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das 1-1 ist Johannesson. Aber da hat er es vorbereitet. Er spielt den Pass von außen auf Vermeer, der legt den ab. Engelhardt verpasst dann den Abschluss und dann kommt Johannesson. Aber ja, das sind die Tore, die er dann macht, sind eigentlich genau die Iron-Robben-Reverse-Tore. Ja, er zieht rein.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch so ein Motto von unseren Spielern irgendwie so ein bisschen.
Genau, er ist ein gefährlicher Spieler, auf den muss man aufpassen. Ein Problem, das ich jetzt auch, ne, St. Pauli, ihr könnt euch jetzt schon zurücklehnen, das wird ganz entspannt, ist halt, dass die wichtige Seite eben, wo halt die Hälfte der Angriffe drüber geht, ist halt rechts. Und da ist Zimmermann, der Rechtsverteidiger, verletzt. Ich glaube nicht, dass er bis dahin fit ist, bis zu den Spielen gegen euch. Der ist unglaublich wichtig für das Spiel der Fortuna. Er ist für die meisten Progressive Passes verantwortlich. Er treibt das Spiel auch von rechts an. Und der andere Spieler, der gefehlt hat gegen Hertha, der könnte wiederkommen, ist Felix Klaus, der eben auch technisch stark ist, der im Passspiel eingebunden ist. Und die machen viel Passspiel auf rechts. Und auf links kommen dann Zollis und Ioa, der Linksverteidiger, die eben dann mehr über Dynamik und Laufen machen. Und halt mal gucken. Also, wer da gerade auslaufen kann bei der Fortuna am Samstag.
Suche ich gerade jetzt mal ganz kurz noch so Fragen von Usern, die vielleicht jetzt gerade noch gepasst hätten. Die Frage nach dem Düsseldorf, nach dem Sascha Rössler gehen, spielt ja bei euch jetzt nicht so die große Mannschaft, ne? die große Rolle, ne? Das Hinfallen, was Kiesel auf Twitter suffisant erwähnte, weil ihr ja schon sehr körperlich spielt, viele Zweikämpfe führt, auch relativ viele Karten sammelt, wenn ich das mal so in dem Vergleich sehe. Gibt es denn Spieler, die bei euch eigentlich ihr vorhandenes Potenzial nicht so abrufen, wie du Anfang der Saison gedacht hast? Weil du hast jetzt ganz viele Spieler gelobt, die, die sehr, sehr progressiv spielen, die sehr, sehr, sehr das Spiel sehr öffnen, über Dynamik und Tempo kommen, über eine gute Technik kommen, anspielbar sind wie Vermey. Aber gibt es Spieler, die, weil du jetzt auch vorher noch sprachtest von der Breite in eurem Kader, die fehlt aufgrund des finanziellen Konstruktes möglicherweise auch, die ihr jetzt bräuchtet, die das vorhandene Potenzial, was möglicherweise für den oberen Zweitliga-Kader ausreichen sollte, nicht abrufen?
Ich würd fast sagen, nein. Also aus zwei Gründen. Erstens, es gibt gar nicht so viele Spieler, ja, und die sonst wäre die Fortuna nicht Vierter, wenn die da wären, nicht halt ihr Potenzial ausgeschöpft hatten. Ich würde sogar eher sagen, es gibt sogar Spieler, wo es große Fragezeichen vor der Saison gab, vor allem in der Innenverteidigung mit Jordi de Weijs, der eine völlige Katastrophensaison letzte Saison hatte, und dem noch jungen Jamil Siebert, der auch verletzt sein wird, der eben von Viktoria Köln aus einer Ausleihe kam. Beide haben vollends das gemacht, was man sich nur erträumen konnte, weil die Jordi de Weijs ist wieder zu alter Stärke gekommen und Jamil Siebert halt ein wichtiger Spieler. Größeres Fragezeichen, nicht seine Schuld hinter André Hoffmann, der halt Siebert jetzt ersetzen muss. Der kommt aus einer langen Verletzung in der Hinrunde. Klar, die Winterpause hat ihm vielleicht geholfen, aber da hat man gegen Hertha schon gesehen, dass die Zusammenspiel mit Tim Oberdorf, der wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielen muss, weil Zimmermann verletzt ist, und halt Jordi de Weijs noch nicht so gut funktioniert. Der einzige, wo man sagen kann, dass man vor der Saison gehofft hat, dass da mehr bei rumkommt, der ist nicht mehr Teil der Fortuna, das ist Daniel Ginczek. Okay. Also ich habe jetzt ehrlicherweise nicht viel erwartet, dass der jetzt irgendwie 10, 15 Tore macht, aber dass er vielleicht eine stärkere Rolle spielen kann in dem Bereich, was von ihm noch, was ich noch von ihm erwartet habe. Er ist aber halt leider sehr viel verletzt gewesen. Ich glaube, der Körper hat irgendwann einfach aufgehört, ihm da zu unterstützen. Das tut mir für ihn sehr leid. Er war immer beim Jubel, der Auswechselspieler war der Erste, der quasi den Torschützen umarmt hat. Sympathischer Typ, aber ich glaube, das hat einfach nicht mehr gereicht. Okay. Aber was nicht, ne? Was ist ja vor allem, glaube ich, ein Verletzungsproblem.
Ja. Unsere überalterte Fanszene wird ihn sicherlich noch aus der Saison 2012, 2013 kennen. Da hat Daniel Ginczek ja auch bei uns gespielt, damals noch mit sagenhaften 19 Toren in 32 Spielen. Sich einfach nur mal so auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Knallertyp war. Also, was das für ein Knallerspieler war. So, ja. Und dann ging es ja sachte bergab. Jetzt geht er nach Duisburg und trifft dort auf, glaube ich, auch noch Marvin Knoll und noch einen weiteren St. Pauli-Spieler, von dem ich jetzt leider nicht mehr weiß, wer das spielt. Aber es sind, glaube ich, jetzt der zweite oder dritte, die bei Duisburg spielen. Sag mal, wenn du jetzt euren Kader so anguckst, jetzt mit den Verletzten, die kommen ja sicherlich im Laufe der Rückrunde alle zurück. Wenn wir jetzt die beiden Spiele jetzt mal außen vor lassen, wo landet ihr am Ende der Saison?
Da, wo wir jetzt sind. Vierter oder Fünfter, würde ich sagen. Also ich glaube halt, dass die Lücke zu den drei Mannschaften, die da oben spielen, die zwei aus Hamburg und die eine aus Kiel, die ist schon zu groß. Und das hat auch eben was mit Kadertiefe zu tun. Ich wiederhole mich hier wie ein Papagei, aber so ist es nun mal. Ich glaube nicht, dass es... Ich hoffe es natürlich, und wenn wir am Samstag gewinnen, ist wieder alles da. Aber ich glaube einfach, das ist das, was ich erwarte, Vierter oder Fünfter. Zu wenig ist, um aufzusteigen. diese Erkenntnis würde euch präsentiert von. Ja.
Aus dem Exil.
Ja, aus dem Exil, genau.
Jetzt haben wir jetzt so ein bisschen über die Hinrunde und über die Saison gesprochen und über euren Kader. Lass uns mal ein bisschen zum Spieltag kommen. Das ist ja ein Fortuna für alle Spieltag. Einer von dreien in dieser Saison, richtig, ne?
Ja.
Genau.
Gab es schon einen, und es wird gegen Braunschweig noch einen geben. Ja.
Gegen Braunschweig. Warum auch nicht? Wie stehst du denn zu dieser Idee eigentlich?
Also, wie alle anderen auch, als ich das las, war ich erstmal überrascht und dachte, wie soll das denn gehen? Dann war ich eher irritiert, dass dass das gehen könnte. Also die Überlegung ist ja, um das nochmal aufzufangen, es geht ja nicht darum, irgendwie der netteste Verein der Welt zu sein und alle Leute umsonst reinzulassen, sondern die Mindereinnahmen über TV-Gelder und so weiter und so fort wollen man dadurch ausgleichen, dass man halt mehr Sponsoring-Kohle reinholt und Fortuna für alle soll das halt machen. Also die Gelder, die halt durch die Zuschauereinnahmen wegfallen würden, würden durch das Sponsoring ersetzt und eigentlich noch mehr. Also wenn man sich das anguckt, wie die Idee dahinter ist, würde es ein Einnahmeplus sogar eventuell rausgeben. Ich glaube, dass die Konsequenzen daraus, was macht das eigentlich mit einem Verein, wenn die Karten dann weggegeben wird, was macht das mit den Fans? Das hat viele Fans auch gerade in dem Supporter-Bereich beschäftigt. Ich glaube, dass die Lösung, die Fortuna dafür gefunden hat, indem nämlich die Karten in dem im Südkurvenrang nicht, oder Südtribünenrang, nicht in den freien Verteilermarkt kommen, sondern quasi von der Fanszene und allen, die damit verbunden sind, verteilt werden. Das hat, glaube ich, schon große Bedenken nicht genommen, aber zumindest besänftigt. Das Problem ist einfach, dass man da natürlich jetzt drüber nachdenken kann, was würde das halt für den Verein machen, wenn es auf Dauer klappt, dass man keine Einnahmen mehr generiert, also dass das einfach nichts kostet und dass man von diesen Sponsoren vielleicht auch eine andere Abhängigkeit gerät. Ehrlicherweise, wenn du mich fragen würdest, Jan, würdest du jetzt Geld draufsetzen, dass das klappt mit Fortuna für alle auf Dauer, würde ich sagen, nein. Ich würde mein Geld dagegen setzen. Also weil einfach, man will ja mehr Sponsoren, als die man hat, ja noch gewinnen dafür. Aktuell ist man bei -1, weil ja einer der Sponsoren, die da am Anfang drauf standen, ausgestiegen ist, und zwar ziemlich schnell. Man hat bisher noch keinen neuen präsentiert. Und ich hatte eher gedacht, dass das in dem Rahmen, vielleicht passiert jetzt nach dem St. Pauli-Spiel noch was, aber da hätte man noch mehr Rauschen vielleicht gehört, wenn das wirklich gut läuft aus Sicht der Fortuna. Und da bin ich aber skeptisch geworden, ohne dass ich das wirklich beweisen kann. Ja, ich habe die Interna nicht. Ja. Und auch, was andere Fans dazu denken und wie repräsentativ jetzt meine Haltung ist, ich würde sagen, natürlich wird Profifußball halt vom Geld auch mitbestimmt. Ja, es ist halt, Profifußball ist halt ein teures Geschäft. Und man kann überlegen, welche Einkommenswege gibt es eigentlich, ja, die eben jenseits von TV-Geldern, die weniger werden, generieren kann. Und dass da halt der Vorstand von Fortuna halt kreativ wird und auch mal was ausprobiert, will ich dem nicht vorwerfen. Ja, möchte ich eigentlich nicht sagen, nö. Ich glaube, es gibt eben Fragen darum, wie das umgesetzt wird, ob man auf dem Weg bisher da eventuell auch alten Partnern auf die Füße getreten ist und was das eigentlich macht, wenn das scheitern sollte. Ja, Jobst, der Vorstandsvorsitzende, sagt so ein bisschen, ja, dann gehen wir halt wieder ins alte Modell zurück. Ja, dann passiert eigentlich nichts. Dann nehmen wir die TV-Einnahmen und versuchen, möglichst viele Zuschauer dazu zu bewegen, Geld für eine Eintrittskarte bei der Fortuna zu bezahlen und Sponsoring und so weiter und so fort. Aber was das für Auswirkungen hat, wenn man sagt, es hat nicht geklappt, das kann ich eigentlich gerade nicht einschätzen.
Okay. Dann haben wir wohl sicherlich auch die Frage von Janine auf Blue Sky beantwortet, wie Fortuna vor allem wohl in der Fanszene gesehen wird. Ich würde das jetzt einfach mal aufgrund der Zeit, der fortgeschrittenen Zeit, vielleicht können wir das auch nochmal im NDS nochmal zu viert diskutieren. Wenn die Frage noch ein bisschen tiefergehend beantwortet werden kann. Sag mal, bei uns fehlen Stand heute beim Spieltag Scott Banks und Simon Zoller, der ja auch bei euch auf dem Zettel stand, sowie Connor Metcalf und Jackson Irvine. Aber es ist jetzt auch erst Dienstag. Wie sich die Woche entwickelt, könnt ihr dann bei Tim im Vorbericht nachlesen oder auch die PK von Fabian Nützen auf euren Social-Media-Kanälen nachverfolgen. Bei euch du hast ja schon einige Namen genannt, die ausfallen werden. daher frage ich mal, lass mal kurz über die Aufstellung denken. Wer fällt alles aus? Gesperrt oder verletzt?
Also ausfallen wird in der Innenverteidigung Jamil Siebert, der Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann, beide hätten gespielt, fällt aus. Marcel Sobotka fällt aus. Der hätte gegen St. Pauli auch sicherlich gespielt. Schinter Appelkamp fällt aus. So, Das sind alles Spieler, die für die Startelf prädestiniert sind. Und dann kann man sagen, angesichts der Kadertiefe ist das quasi auch kein Wunder. Aber okay, jetzt habe ich das, glaube ich, häufig genug durch das Dorf getrieben, diese Sau. Ja. Die Mannschaft stellt sich eigentlich von alleine auf. Ja, ich kann sie kurz durchgehen. Im Tor wird Florian Kastenmeier stehen. Wichtiger, super Torwart, an dieser Stelle mal genannt. Linksverteidiger vermutlich Ioa, eigentlich ein Linksaußen, aber der hat diese Saison wirklich herausragende Leistungen auf der Außenverteidigerposition gebracht. André Hoffmann und Jordi Weiss werden die Innenverteidigung stellen. Rechts wird wahrscheinlich Tim Oberdorf spielen, das Dreier-Mittelfeld, Yannick Engelhardt, Bergmann, Johannesson und Ao Tanaka. Und vorne werden Zollis links, Vermey in der Mitte und rechts Felix Klaus spielen. Mal sagen, ist das, womit man rechnen kann, einfach weil es nicht so viele Alternativen gibt.
Also ihr startet ein 4-3-3.
Das wäre
sicher. Wir spielen sicher wieder ein 5-2-3, wie immer sehr variabel und auf die Spielsituation angepasst. Was bei uns natürlich ins Gewicht fallen wird, ist, dass von den Spielern nur wenige ausfallen, aber auch unser Trainer fällt aus, was natürlich ein bisschen schade ist.
Es gibt es gibt einen Faktor, den kann ich nicht einschätzen, ob man sagt, gegen euch im Anlaufen bringt man halt eine zweite Spitze mit da Ferner, den man noch geholt hat in der Winterpause. Das ist noch eine Überlegung, die mir gerade einfällt, aber ansonsten fehlt mir die Kreativität, wie es anders laufen
könnte. Könnt ihr ja gerne mal probieren.
Ja, ich fürchte auch.
Ich glaube, dass das sehr schnell wieder dazu führt, dass ihr dann doch eher tiefer stehen möchtet. Aber macht ruhig. sag mal, ich persönlich bin ja sehr gespannt, wie es ausgehen wird, weil vor allem dieses Unentschieden, was wir im Hinspiel gesehen haben, ja dem Leistungsstand der beiden Mannschaften nicht widerspiegelt, Ja. Zumal wir damals mit Dapo Alvolian als Spitze gespielt haben, Eggestein überhaupt noch nicht in Sicht war. Sag mal deinen Tipp für Samstag.
Also ich habe ja jetzt eigentlich alles darauf hingesetzt, dass ich von der Niederlage der Fortuna sogar ausgehe. Aber diese Mannschaft kann man einfach zu keinem Zeitpunkt abschreiben. Das hat sie diese Saison ja auch schon gezeigt. Ja. Mehr Comeback-Siege in dieser Hinrunde als, glaube ich, in der gesamten Fankarriere vorher zusammen. Und es ist halt eine Mannschaft, die sich reinhauen wird. Ich glaube, es könnte ähnlich aussehen wie im Hinspiel, obwohl vielleicht ein oder anderes Tor fällt. Ich denke, ein Unentschieden ist nicht ganz unrealistisch, auch wenn die besseren Karten bei der Gastmannschaft aus Hamburg zu finden sind, aber man weiß nie. Also 1-1 ist mein Tipp.
Okay, ich tippe auf ein 2-1 für uns, weil uns ein Unentschieden einfach nicht weiterhilft. Ich muss einfach auf ein 2-1 tippen, weil ich glaube, dass wir dran sind, in Düsseldorf jetzt mal unsere Bilanz aufzuhübschen. Vielen, vielen Dank, Jan. Euch allen viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Ich wünsche allen Auswärtsfahrern eine gute Anreise. Denkt dran, wenn ihr zum Stadion reist, es ist Bahnstreik-Wochenende, plant eure Anreise also umsichtig. Bei dir, Jan, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Und die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
Ja, gerne. Die letzten Worte sind ein Hinweis auch an die Gäste aus Hamburg. Wenn man früh anreist, das lohnt sich. Am Samstag besonders ab 12 Uhr wird es eine Demo geben gegen rechts, gegen die AfD im Speziellen, aber man kann auch mehr mitmeinen. Ab 12 Uhr vor dem DGB-Haus in Friedrich-Ebert-Straße. Das wird man sicherlich online finden. Also wenn ihr früh in Düsseldorf seid, liebe St. Pauli-Fans, wäre das natürlich wunderbar, wenn ihr da präsent seid.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.